HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Es gibt Entscheidungen, von denen, glaube ich, hilft man niemandem, wenn man es zu vielen Menschen vorhersagt.
Es geht jetzt nicht darum, wer ruft als Erster hier.
Ich selbst vertrete zum Beispiel in gesellschaftspolitischer Hinsicht eher konservative Positionen.
Wolfgang Schäuble wurde zum ersten Mal Minister, da war ich 4.
Ich denke, zunächst einmal ist wichtig zu verstehen, welche Rolle ich spiele und welche Rolle ich nicht spiele.
Wenn es dann darauf ankommt, gehe ich jedenfalls einer Debatte und einer Entscheidung nicht aus dem Weg, glaube ich.
Ich werfe meinen Hut ganz sicher nicht in den Ring.
Grusel-Kabinett, da sind sie alle. Jens Spahn, Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer, die wie Gespenster aufstiegen aus dem Berliner Politnebel. Seitdem Angela Merkel verkündet hat, ich stehe für den CDU-Parteivorsitz nicht mehr zur Verfügung und nach 2021 auch nicht mehr als Kanzlerin. Jahrelang haben wir von der Kanzlerinnendämmerung fantasiert. Jetzt ist sie da. Angela Merkel zieht sich zurück, Schritt für Schritt. Und nun kommt die Kanzlerinnennacht. Und viele sind sich sicher, dass es eine Nacht des Grauens wird. Halloween, der Beginn der dunklen Zeit. Eine Nacht, in der Gespenster und Wiedergänger an die Tür klopfen. Instabilität, Chaos, Friedrich Merz. Eine Nacht, in der die Kräfte der Finsternis zuerst die CDU übernehmen, dann Deutschland und schließlich Europa. Die Freunde zur Linken der Kanzlerin schlottern. Denn bald ist sie nicht mehr da, um für Vernunft, Ruhe und alternativlose Langeweile zu sorgen. Ihre Feinde zur Rechten schlottern erst recht, weil ihre einzige Forderung, Merkel muss weg, bald völlig sinnlos sein wird und grauenhafte Leere droht. Die Kommentatoren versuchen mit Orakeln und Weissagungen die Angst vor dem Ungewissen zu vertreiben. Aber das gelingt nicht. Halloween ist da. Die Geister sind los und keiner weiß, ob diese Nacht uns Süßes oder Saures beschert. Halloween kommt nach Merkel das Grauen, haben wir deswegen heute getitelt und schauen uns an, wo heute überall Grusel und Grauen Oberhand haben und wo die Hoffnung auf Erneuerung nach der dunklen Zeit dominiert. In Berlin sind Grauen und Hoffnung in diesem Tag nah beieinander.
In Berlin steht sie nun offen, die Tür zum Bundeskanzleramt. Sie wollen Kanzler werden? Gehen Sie nicht über Rot. Ziehen Sie keine Vorstandsgehälter ein. Steigen Sie unerschrocken über Parteileichen. Das ist der Weg zur dunklen Macht. In der CDU werden die Messer gewetzt. Bald ist Purge-Tag und sie werden es alle purgen. Die Partei will sich von der Bundeskanzlerin und ihrer Flüchtlingspolitik reinwaschen. Und dabei ist alles erlaubt. Wer Merkel beerben will, muss sich mitleidlos durchsetzen. Die Frage ist nur noch, wer versetzt Merkel den Todesstich und räumt alle Gegner aus dem Weg? Friedrich Merz? Als Teil des wirtschaftsliberalen Flügels und Verfechter der Gentechnik und Kernkraft dürfte er vor allem ein Grauen für die Grünen werden. Aber auch Jens Spahn gehört zum konservativen Flügel und selbst Annegret Kramp-Karrenbauer ist konservativer als Merkel. Die Partei Linke fürchtet den Ruck nach rechts. Aber auch Alexander Gauland gruselt sich. Drohen der AfD Wähler und Zielscheibe zu entfliehen?
Merkel muss weg, ist damit zum Teil erfüllt. Es war immer der Anfang vom Ende, wenn ein Parteivorsitz verloren geht. Aber dazu wird Frau Weidel noch was sagen.
Horrorpuppe Merkel. Damit kann die AfD bald niemanden mehr erschrecken. Gehen ihr damit die Gespenster aus? Alice Weidel freut sich noch über Merkels Rücktritt als Parteichefin.
Es ist Parteiziel der AfD. Wir haben damit Wahlkampf gemacht. Frau Merkel ist eine Kanzlerin, unter deren Kanzlerschaft dieses Land aus unserer Sicht völlig abgerutscht ist.
Aber auch sie hat Angst vor Jens Spahn.
Wir hätten es schwerer, wenn Herr Spahn mit seinen Positionen Parteivorsitzender würde.
Die Büchse der Pandora ist geöffnet. Auch die SPD muss Angst haben. Könnte sie doch aus der Regierung fliegen? Und dann könnte das für die SPD bedeuten, freier Fall oder noch schlimmer, Erneuerung. Horst Seehofer würden die Genossen am liebsten direkt mit Merkel auf den dunklen Pfad schicken. Aber müsste Andrea Nahles dann nicht auch folgen? Oder lässt sich da vielleicht noch was machen? Der ehemalige Finanzminister und SPD-Politiker Peer Steinbrück fordert, dass Andrea Nahles zu Bernie Sanders umoperiert und danach nochmal 30 Jahre jünger geliftet wird. Auch Friedrich Merz will sich bei Frankenstein in Behandlung begeben.
Wir brauchen auch deutlich mehr Frauen und vor allem mehr junge Menschen in unseren Gremien und in der gesamten Partei.
Jünger, schöner, besser? Oder vielleicht werden sie auch nur noch gruseliger? Die Börse und die Wirtschaft befürchten auf jeden Fall Geister- und Achterbahnfahrten. Und am meisten zittert Europa. Merkel steht bisher für Stabilität. In nur einem halben Jahr wird ein neues Europaparlament gewählt. Was, wenn Außerirdische diese Wahl gewinnen? Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat dieses Horrorszenario schon vor Augen.
Am 29. März droht der Brexit. Es droht eine Europawahl mit der Gefahr, dass Links- und Rechtsextreme, Clowns und Fünf Sterne und alle möglichen plötzlich eine Mehrheit haben und das europäische Projekt gefährdet ist.
Was, wenn Europa auseinanderbricht? Was, wenn das Wirtschaftswachstum in Deutschland nicht mehr höher als erwartet steigt? Und was, wenn sich am Ende gar nichts ändert und sich die Erde auch ohne Merkel weiterdreht? Spooky.
Tja, manchmal ist das so. Halloween ist vorbei und alles ist wie vorher. Die Geister ziehen sich zurück und lassen die Lebenden wieder in Ruhe. Isabel Reifenrath über Grusel und Grauen im politischen Berlin vor dem Übergang in die Zeit der dunklen Merkel-Dämmerung. Mittlerweile sehen einige aber schon den leuchtenden Wegweiser in eine helle, verheißungsvolle Zeit, zumindest für die CDU. Wir vertiefen das später noch. Und wie sieht es in Brüssel aus, bei der EU und den anderen EU-Regierungschefs? Andreas Mayer-Feist in Brüssel. Wie sehr ist denn Deutschland Funktion als EU-Stabilitätsanker mit der Person Merkel verbunden?
Ja, sehr. Angela Merkel ist natürlich sehr wichtig für die EU. Sie zeigt ihren Kollegen, dass EU-Politik kein Hexenwerk sein muss. Und wenn man das mal so sieht, was in der Nacht jetzt passiert, Angela Merkel ist niemand, der die ausgehöhlte Kürbislaterne hält. Sie ist diejenige, die den Kürbis aushöhlt und ihn dann anderen in die Hand drückt. Und viele in Brüssel wundern sich ja, dass die Deutschen ihre Kanzlerin Mutti nennen. Und jetzt, wo es zu Ende geht, merken eben auch viele ihrer Regierungskollegen, viele Europäer in Brüssel, dass sie auch in Europa eben viele Problemkinder geschaukelt hat, aus denen sonst nichts geworden wäre. Sprich Griechenland oder auch die Eurokrise.
Also da geht die Angst um. Jetzt ist natürlich die Frage, sie bleibt ja Kanzlerin, auch wenn sie nicht mehr CDU-Vorsitzende sein wird. Wie stark ist sie dann als Verhandlungspartnerin in Brüssel? Fletschen da die Vampire schon die Zähne in Ungarn oder Polen?
Ja, es gibt natürlich einige, die sagen, ja, dass sie jetzt weggeht, das musste irgendwo und irgendwann so sein, aber man darf nicht vergessen, das kam direkt, nachdem sie gesagt hat, ich mache da nicht mehr weiter. Man darf aber auch nicht vergessen, dass Angela Merkel auch eine Projektionsfläche für ihre Gegner ist, in Ungarn, für Viktor Orban und andere, für diejenigen, die sagen, dass Deutschland eben, dass es den Deutschen zu gut geht und dass es, weil es Deutschland so gut geht, den anderen in der EU so schlecht geht. Also das darf man nicht vergessen, dass Merkel eben dann auch an zwei Fronten fehlen würde, bei denjenigen, die sich viel von ihr versprechen, bei denjenigen, die sie als Gegner sehen. Und deshalb wird sie natürlich noch gebraucht. Vor allem hofft man natürlich, dass sie jetzt mehr Zeit hat für die Europapolitik, weil sie eben sich ganz auf das konzentrieren kann. Und vor allem die Franzosen sagen, ja, Angela Merkel könnte jetzt ein europäisches Vermächtnis in die Tat umsetzen, also mit Frankreich zusammen die EU und den Euroraum wirklich stabil machen und reformieren. Emmanuel Macron in Paris wartet ja nur darauf.
Also nochmal richtig Gas geben. Auch der EVP-Fraktionschef Manfred Weber, CSU, der sich ja um den Posten des EU-Kommissionspräsidenten bewirbt, hat das so formuliert, sie muss sich jetzt nicht mehr um Popularität sich sorgen. Sie kann viel freier agieren. Kann es also sogar ihre Verhandlungsposition stärken, die Situation jetzt?
Ja, das hängt davon ab, wie lange sie bleibt. Günther Oettinger, der deutsche Kommissar für Haushalt zuständig, hat das ja schon so formuliert. Er hofft, dass sie noch 3 Jahre bleibt, also bis zum Ablauf der Legislaturperiode. Und das wäre schon wichtig, um sie wirklich auf dem europäischen Parkett noch einsetzen zu können und auch ernst nehmen zu können. Und viel hängt natürlich davon ab, was ihre Parteifreunde sagen und ob es überhaupt noch Parteifreunde sind, wenn zum Beispiel Friedrich Merz an die Macht kommt als neuer CDU-Vorsitzender, dann könnte es ja sein, dass er die arme Seele ist, die sich dann aus dem Fegefeuer selbst rettet gegen Angela Merkel und ihr in Brüssel dann sagt, nein, Angela, das machst du mal nicht mit Emmanuel Macron, Europa noch enger zusammenwachsen zu lassen, möglicherweise auf Kosten des deutschen Steuerzahlers. Das ist ja aus seinen politischen Kreisen auch immer wieder zu hören. Und das ist natürlich ein Risiko für Angela Merkel.
Und das ist ja genau der Punkt, wo andere eben sagen, sie wird geschwächt sein in der nächsten Zeit. Sie muss sich immer neu rückversichern. Kann ich überhaupt diese oder jene Entscheidung in der EU mittragen? Es sind ja große Themen, die im Moment auf dem Tisch liegen. Der Brexit ist immer noch nicht fertig verhandelt. Wackelkandidat Italien fordert heraus. Und der EU-Haushalt steht an und nicht zuletzt die Europawahl. Da mag man sich ja schon Sorgen machen, dass auch die Seelen der Bösen und Dämonen vielleicht auf den Plan gerufen werden.
Ja, das ist natürlich so, aber man darf auch nicht vergessen, es gibt ja noch immer die Erinnerung an das sogenannte deutsche Wunder. Das ist nicht unbedingt verbunden mit Angela Merkel, sondern eher mit Gerhard Schröder, der eben mit harten Reformen dafür gesorgt hat, dass es etwas weiter aufwärts geht mit dem kranken Mann Deutschland. Dass es so war, daran erinnern sich ja noch kaum welche, kaum Bürger, aber die Bundeskanzlerin hat eben dafür gesorgt, dass es damit weitergeht. Und jetzt zeigt sich eben, im Dezember gibt es einen großen Gipfel, wo die Italiener eben sagen, nein, wir wollen von solchen Dingen überhaupt nichts wissen, ihr lieben Deutschen. Ihr habt euch mit Angela Merkel gequält. Ihr habt auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld verzichtet. Ihr arbeitet fast bis 70. Wir wollen das alles nicht. Wir machen das ganz anders und wir werden das auch durchsetzen. Und wenn Angela Merkel dann vielleicht nicht mehr die Kraft hat, dagegen vorzugehen, ist uns das auch recht. Und da wird es natürlich jetzt, kurz vor Weihnachten, große Konflikte, große Auseinandersetzungen in Europa geben. Ich glaube aber, dass das, was Angela Merkel vorgelebt hat, weiter gültig ist, weil viele merken eben auch, es hat bis zu einem bestimmten Maß auch funktioniert. Und wenn sie weg ist, ja, bleibt eben eine große Lücke in Europa.
Und das wird natürlich sowieso interessant, wer die dann füllen wird. Merkel-Dämmerung in der EU. Ob sie in den verbleibenden Jahren die Gemeinschaft bedrohenden Gespenster weiter in Schach halten kann, das ist noch offen. Andreas Meyer-Feist in Brüssel, ganz herzlichen Dank. HR2, der Tag.
Am Horizonte glomm des Abends Feuer. Ich stieg, indes die Purpurglut verblich, zum Römerturm empor und lehnte mich randüber auf das dunkelnde Gemäuer. Und sah, wie sich am Hange, scheu und scheuer, die Bärenleserin vorüberschlich. Das arme Weibchen drückt und duckte sich und schlug ein Kreuz. Ihr war es nicht geheuer. Mich flog ein Lächeln an. Im Eppich neben der Brüstung flüstert's: Freund, in deinem Leben ist auch ein Ort, wo die Gespenster schweben. Führt dich Erinnerung dem zerstörten Ort vorbei, du huschtest noch geschwinder fort als das von Grauen gebackte Weibchen dort.
Gespenster und das Weibchen huschte fort bei Konrad Ferdinand Meyer. Halloween kommt nach Merkel, das Grauen, HR2 der Tag. Es ist Halloween, das Fest am Vorabend von Allerheiligen. Die Geister der Verstorbenen kehren aus den Fegefeuern zu ihren Gräbern zurück. Dort können die Angehörigen mit ihnen in Kontakt treten. Aus einer längst vergangenen Zeit ist heute einer physisch wieder auf die Berliner Bühne zurückgekehrt, der seit 8 Jahren nicht mehr politisch aktiv war. Der ehemalige CDU-Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz gab eine kurze Pressekonferenz und bestärkte darin seine Absicht, im Dezember CDU-Parteichef werden zu wollen. Manche sehen in ihm einen Wiedergänger, so werden Gespenstererscheinungen genannt, die in das Reich der Lebenden zurückkehren. Denen sind sie meist böse gesinnt, zum Beispiel, weil sie sich für erlittenes Unrecht rächen wollen. Ganz so klang es zumindest heute nicht. Merz warb dafür, die Parteimitglieder an einer Neuausrichtung der CDU zu beteiligen und sucht das Gespräch mit seinen Mitbewerbern Kramp-Karrenbauer und Spahn. Und was zeichnet ihn aus? Ein Porträt von Moritz Küpper.
Ein unscheinbares weißes Büro- und Hotelgebäude in Arnsberg im Sauerland. Hier, inmitten seines einstigen Wahlkreises, hat Friedrich Merz nun sein Büro. Von hier aus koordiniert er seine Tätigkeiten, beispielsweise als Aufsichtsratschef des deutschen Ablegers des Vermögensverwalters BlackRock sowie des Köln-Bonner Flughafens, als Vorsitzender der Atlantikbrücke oder eben seit Anfang des Jahres als Beauftragter für die Folgen des Brexits und die transatlantischen Beziehungen der nordrhein-westfälischen Landesregierung, wie es ein wenig umständlich heißt. Und künftig vielleicht mehr? Bei einem Besuch vor einigen Wochen versuchte Merz, die ohnehin seit Jahren schwelenden Rückkehrfantasien angesichts der neuen Funktion einzudämmen.
Ich denke, zunächst einmal ist wichtig zu verstehen, welche Rolle ich spiele und welche Rolle ich nicht spiele.
Doch nun scheint sich Merz, 62 Jahre alt, entschlossen zu haben, seine Rolle neu zu definieren, zurückzukehren auf die politische Bühne, die der ehemalige Abgeordnete des Europaparlaments sowie des Bundestages, vor allem als Vorsitzender der Unions-Bundestagsfraktion von 2000 bis 2002 prägte. Es war Angela Merkel, die ihm diesen Vorsitz dann streitig machte und den als konservativ geltenden Merz, der sich als Finanzpolitiker, der einst die Steuererklärung auf dem Bierdeckel einführen wollte, sowie als exzellenten Redner einen Namen gemacht hatte, von der Fraktionsspitze verdrängte. Im Jahr 2009 wechselte Merz daher in die Privatwirtschaft.
Ich habe vor meinem Eintritt in die Politik einen Beruf gehabt. Ich habe während meiner politischen Amtszeit weitestgehend einen Beruf ausgeübt, soweit das eben noch ging. Und ich bin danach wieder voll in meinen Beruf zurückgekehrt. Und deswegen kann man doch trotzdem ein politisch denkender Mensch sein.
Sagte er vor 4 Monaten in einem Interview mit dem Fernsehsender Phoenix. Im Hinblick auf seine Partei, die CDU, ergänzte er, es sei einer der großen Erfolge der Union gewesen, die national-konservativ denkenden Menschen in Deutschland zur politischen Mitte hin zu integrieren.
Wenn man diesen Teil der Wähler nicht mehr ernst nimmt, wenn man ihn nicht mehr will oder wenn man ihn vernachlässigt, vielleicht nur aus Nachlässigkeit, und hinnimmt, dass dann so etwas entsteht wie die AfD, dann ist das ja nicht nur eine parteipolitische Frage, sondern dann ist das eine gesellschaftspolitische Frage, ob es gelingt, auch verbal Menschen, die so denken, einigermaßen einzubinden und auch in ihrer Wortwahl etwas zu mäßigen. Und da passiert im Augenblick, und das beschwert mich wirklich, genau das Gegenteil. Und das zerstört am Ende des Tages unsere Demokratie.
Für Merz ist klar, wer dafür verantwortlich ist: Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ohnehin nutzte der gefragte Redner seine Auftritte immer mal wieder, um ihre Politik zu kritisieren. Die Strategie, möglichst alle Wähler auf der anderen Straßenseite ins Koma zu versetzen, dürfte sich erledigt haben, sagte Merz bei einer Rede vor dem CDU-Wirtschaftsrat in Düsseldorf. Und im Hinblick auf den Streit zwischen den Unionsschwestern in der Flüchtlingspolitik, sagte er bei Phoenix:
Also ich fühle mich als Zeitungsleser und als Mitglied dieser Partei nicht ausreichend informiert, wenn ich nicht weiß, was in 63 Punkten für ein Migrations- und Einwanderungskonzept drinsteht. Da wird über ein Papier diskutiert, das nicht veröffentlicht wird. Alleine dieser Sachverhalt führt doch zu unnötiger Verärgerung, auch in der Bevölkerung. Und da muss ich sagen, das trägt nicht dazu bei, dass die Glaubwürdigkeit der Politik steigt.
Comeback-Absichten jedoch wies Merz stets zurück. Im Sommer sagte er noch:
Ich habe 20 Jahre aktiv in der Politik gearbeitet. Das hat mir überwiegend große Freude gemacht. Ich mache das heute ehrenamtlich an der einen oder anderen Stelle und ich habe keine Veranlassung, über irgendetwas nachzudenken. Ich hoffe, dass mein Leben noch relativ lange dauert und was das dann bringt, ehrlich gesagt, weiß ich weder heute noch morgen.
Wenige Wochen später sorgte dann aber ein Treffen mit hochrangigen EU-Politikern und Spitzenbeamten in Brüssel für Aufsehen. Und nun scheint klar, da möchte wohl jemand zurück.
Der Wiedergänger Friedrich Merz hat seine Kandidatur für den Bundesvorsitz der CDU angekündigt. Seit 2009 war er eigentlich verschwunden von der politischen Bühne. Heute trat er dann in Berlin bekannt forsch vor die Presse. Nico Fried für die Süddeutsche Zeitung in Berlin. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Orakeln wir ein bisschen an Halloween, was ja auch ein Wahrsagefest ist. Ist es denn ein Malus oder ein Bonus für Merz, dass er in den letzten Jahren nicht im politischen Geschäft war, sondern aus dem Nebel der freien Wirtschaft steigt?
Ich glaube beides. Es ist in gewisser Weise ein Vorteil, weil er natürlich die Möglichkeit hatte, die Politik von außen zu betrachten und sich auch in den letzten Jahren natürlich an nichts die Finger schmutzig gemacht hat, was vielleicht an schwierigen Entscheidungen zu treffen war. Darin besteht aber natürlich auch der Malus, denn all diejenigen, gerade in der CDU, die in den letzten Jahren ihren Kopf hingehalten haben, und das ist ja bei weitem nicht nur die Bundeskanzlerin, sondern auch andere, die da mitgearbeitet haben, die werden sich natürlich schon fragen, da kommt er jetzt einfach wieder von der Seite hier eingestiegen, ist das eigentlich eine sinnvolle Sache?
Jetzt gibt es ja zwei Bewerber, die eigentlich politische Schnittmengen vermuten lassen. Konzepte liegen ja noch nicht vor. Friedrich Merz und Jens Spahn, der Gesundheitsminister und in dem Fall auch noch der Jüngere. In Umfragen liegt aber Merz, die ersten Umfragen sind natürlich schon längst da, vor Spahn. Könnte es sein, dass da noch Bewegung drin ist, man sich darauf einigt, dass Spahn zurückzieht?
Ich glaube, man muss zunächst mal sehr vorsichtig sein mit Umfragen in diesen Tagen, denn es wird ja nicht also in der Bevölkerung abgestimmt, wer der CDU-Vorsitzende wird, sondern in der Partei. Und in der Partei muss man nochmal unterscheiden zwischen der Basis und den Delegierten und Funktionären, die dann am Schluss in Hamburg die Hand heben und beziehungsweise den Stimmzettel abgeben müssen. Ich glaube, dass Friedrich Merz in der Bevölkerung in guter Erinnerung ist als ein kluger Mann, wirtschaftskompetent, schlagfertig, guter Redner und so weiter. Und deswegen durchaus gewisse Erinnerungen weckt und bei dem einen oder anderen Konservativen vielleicht auch bestimmte Fantasien. Und ich glaube, dass das auch für die Basis der Partei gilt, ob das bei den Delegierten, die ja dann auch in den Landesverbänden sich organisieren und absprechen und so ein bisschen abgleichen, auch der Fall ist, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Da hat zum Beispiel jemand wie Annegret Kramp-Karrenbauer, von der wir schon allein wegen des Namens natürlich gewisse Schwierigkeiten haben werden, wenn sie weiter Karriere macht. Also Annegret Kramp-Karrenbauer hat da durchaus gewisse Vorteile, weil sie in den letzten Wochen auch viel unterwegs war in der Partei. Sie hat ja eine Diskussionsrunde auf den Weg gebracht in Sachen Grundsatzprogramm, was sehr gut ankam an der Basis und bei den Landesverbänden. Also die Sache ist noch nicht entschieden. Jens Spahn hat, glaube ich, im Moment die schlechtesten Karten.
AKK darf man ja auch sagen, das ist ja dann immer ganz nett für Annegret Kramp-Karrenbauer. Aber der Merkel-Kritiker Merz oder auch Merkel-Kritiker Spahn wären natürlich als Bundesvorsitzende wahrscheinlich für Frau Merkel eher im Halloween'schen Sinne das Saure, weil man sich nicht so richtig vorstellen kann, dass die als Bundesvorsitzende mit einer Kanzlerin Merkel gut zusammenarbeiten können. Sie waren ja heute auf der Pressekonferenz. Herr Merz hat was anderes gesagt. Glauben Sie ihm?
Ja, er hat gesagt, er glaube schon, dass man gut miteinander auskommen könne, je nachdem, wie beide es dann beurteilen würden. Er hat sozusagen seine Bereitschaft signalisiert, gut mit Frau Merkel zusammenzuarbeiten, aber keineswegs zwingend vorausgesagt, dass das auch funktioniert. Nun ist es so, bei Jens Spahn stellt sich oder würde sich natürlich einfach schon so ein gewisses formales Problem stellen. Er ist ja Minister unter einer Kanzlerin Merkel und sie wäre dann Kanzlerin unter einem Parteivorsitzenden Spahn. Das wäre schon eine schwierige Überkreuzkonstellation. Wenn Sie sich an Oskar Lafontaine als Minister unter Gerhard Schröder erinnern, wissen Sie, wohin das geführt hat. Also das wäre sicher nicht so leicht. Und mit Merz natürlich, das kann nicht so einfach funktionieren, einfach weil er natürlich jemand ist, der auch sehr dezidierte Vorstellungen hat, die er auch klar zum Ausdruck bringt. Und wenn der da die ganze Zeit als Parteivorsitzende von der Seite ins Regierungsgeschäft reinreden würde, das kann nicht lange funktionieren.
Sie haben ja auch eine gemeinsame Geschichte und er ist ein altbekannter Merkel-Kritiker. Man kann sich nicht so richtig vorstellen. Anders sehe das sicher aus bei Annegret Kramp-Karrenbauer, die ja seit Februar CDU-Generalsekretärin ist. Das wäre sicher eher die süßere Lösung, so eine Form von Doppelspitze, aber gleichzeitig steht sie ja für das Weiter so, also auf der anderen Seite auch für das Dunkle, was man ja irgendwie offensichtlich nicht mehr will.
Das sehe ich genauso. Das wäre am Anfang, in den ersten Monaten wahrscheinlich eine relativ leichte Zusammenarbeit in dem Sinn, dass es einen Übergang gäbe ohne größere Schwierigkeiten. Aber Annegret Kramp-Karrenbauer, wenn sie denn Parteivorsitzende werden würde, möchte ja dann auch Bundeskanzlerin werden und Nachfolgerin. Und da muss sie auch nach außen hin einfach etwas mehr Unabhängigkeit demonstrieren. Ich bin immer der Meinung, wenn Angela Merkel möchte, dass Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Nachfolgerin wird, dann muss sie einverstanden sein damit, dass Kramp-Karrenbauer sie eines Tages mehr oder weniger stürzt. Einfach damit auch so ein Machtwille demonstriert wird und damit auch nach außen deutlich gemacht wird, ich bin hier nicht eine Nachfolgerin in Abhängigkeit der Vorgängerin. Das können die beiden Damen ja untereinander ausmachen und das dann nach außen wie einen Putsch aussehen lassen.
Wann, lieber Nico Fried, wird es wieder hell in der Berliner CDU? Nach dem Parteitag im Dezember?
Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, denn dafür müsste es schon eine ganz eindeutige Entscheidung geben und die sehe ich im Moment noch nicht. Es ist dann einfach die Frage, wie der oder die neue Vorsitzende nicht nur mit der Kanzlerin zusammenarbeiten wird, sondern vielmehr, wie sich die Partei dann auch aufstellt in den politischen Inhalten und ob es nicht doch zu einem echten Richtungsstreit kommt zwischen konservativen Traditionalisten, eher national gesinnten Leuten auf dem rechten Flügel, die große Hoffnungen auf Friedrich Merz zum Beispiel setzen würden, und auf der anderen Seite denen, die sagen, das, für was Merz vor 15, 20 Jahren stand, das kann doch nicht die CDU sein, die heute in einer völlig veränderten Zeit sich den Problemen Globalisierung, Flüchtlingsproblematik, Klimawandel und so weiter stellt. Da, glaube ich, kommen noch ganz schwierige Debatten auf die CDU zu. Und das, sagen wir mal so, wird etwas heller vielleicht, wenn es einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Frau an der Spitze gibt. Aber man muss da schon noch ganz schön mit den Fingern voraustasten, um den richtigen Weg zu finden.
So viel erstmal zur CDU. Nico Fried von der Süddeutschen Zeitung, ganz herzlichen Dank bis hierhin. Wir sprechen später noch einmal darüber, was die Veränderungen in der CDU für die anderen Parteien bedeuten könnten.
Vom Berge, was kommt dort um Mitternacht spät mit Fackeln so prächtig herunter? Ob das wohl zum Tanze, zum Feste noch geht? Mir klingen die Lieder so munter. Oh nein, so sage, was mag es wohl sein? Sie schweben herunter ins Mummelseetal. Sie haben den See schon betreten. Sie rühren und netzen den Fuß nicht einmal. Sie schwirren in leisen Gebeten. Oh, schau, am Sarge die glänzende Frau. Jetzt öffnet der See das grün spiegelnde Tor. Gib acht, nun tauchen sie nieder. Es schwankt eine lebende Treppe hervor und drunten schon summen die Lieder. Hörst du? Sie singen ihn unten zur Ruhe. Das, was du da siehst, ist Totengeleit. Und was du da hörst, sind Klagen. Dem König, dem Zauberer gilt es zu Leid. Sie bringen ihn wieder getragen. Oh weh, so sind es die Geister vom See. Die Wasser, wie lieblich sie brennen und glühen. Sie spielen in grünendem Feuer. Es geisten die Nebel am Ufer dahin, zum Meere verzieht sich der Weiher. Nur still, ob dort sich nichts rühren will? Es zuckt in der Mitten. O Himmel, ach hilf, nun kommen sie wieder, sie kommen. Es orgelt im Rohr und es klirrt im Schilf, nur hurtig die Flucht nur genommen. Davon, sie wittern, sie haschen mich schon.
Die Geister sind da. Eduard Mörike, die Geister am Mummelsee. Halloween kommt nach Merkel, das Grauen, der Tag in HR2 Kultur. Ja, die Geister, die da kommen, lernen einen das Gruseln. Aber das Unbekannte, Unerwartete, vielleicht auch Unberechenbare hat ja auch seinen Reiz. Kein Wunder, dass Horror und Grauen zu den geschätzten Emotionen in Literatur und Film gehören. Denn die Gänsehaut des Grauens liegt nah an Spannung und Lust.
Das Pendel schwang rechtwinklig quer über meinen lang ausgestreckten Körper hin. Ich sah, die Sichel war bestimmt, mich in der Herzgegend zu treffen. Sie würde meinen Kittel aufschürfen, immer weiter. Ungeachtet ihrer schrecklichen Schwingungsweite würde doch das Aufreißen meines Kittels alles sein, was sie innerhalb der ersten Minuten bewirkte. Ich wagte nicht, darüber hinauszudenken, und nieder kam's geschlichen, unablässig nieder.
In Edgar Allan Poes Gruselgeschichte »Die Grube und das Pendel« sind die wichtigsten Bestandteile des modernen Grauens versammelt. Ein harmloser Zeitgenosse gerät unverschuldet in eine bis zu dieser Stunde unvorstellbare Situation. Das Denken und die Sprache versagen vor dem Grauen, das auch noch seinen eigenen Zeitrhythmus hat, also entweder sehr abrupt erscheint oder sich, wie das über dem Kopf schwingende Pendel, in quälender Langsamkeit nähert. Seit der schwarzen Romantik Ende des 18. Jahrhunderts konkurrierten viele Schriftsteller darum, sich etwas besonders Schreckliches vorzustellen. Etwas, das die alltägliche Fantasie übersteigt. Vor allem der Amerikaner H.P. Lovecraft investierte Anfang des 20. Jahrhunderts beträchtliche Energien, um etwas zu beschreiben, was so schauderhaft und schreckenerregend war, dass es eigentlich gar nicht beschrieben werden konnte. In Berge des Wahnsinns schickt er eine Expedition in die Antarktis, wo sie auf eine 40 Millionen Jahre alte Spezies traf. Die Forscher begeben sich auf die Suche.
Aber wo steckte dieser unvorstellbare Albtraum, dieser stinkende, nie erblickte Berg schleimverspritzenden Protoplasmas, dessen Rasse den Abgrund eroberte und Abordnungen heraufgeschickt hatte, die durch die Berghöhlen gekrochen waren, um neue Reliefs zu meißeln?
Schnell erfasst die mutigen Männer die Essenz kosmischer Furcht. Genauso schnell erkennen sie, dass ihrer Fantasie hier keine Grenzen gesetzt sind. Eines jedoch hat eine Grenze.
Meine Worte können ohnehin niemals auch nur ansatzweise das Grauen des Anblicks andeuten. Er lähmte unser Bewusstsein so vollkommen, dass ich nur darüber staunen kann, dass wir noch genügend Besinnung behielten, unsere Taschenlampen wie geplant abzudunkeln und den richtigen Gang in Richtung der Totenstadt einzuschlagen.
Lovecraft beschreibt nicht nur ein äußeres Grauen, sondern auch eines, das sich tief in den Gehirnen der einzelnen Menschen abspielt. Er hatte verstanden, dass er die Albträume eines jeden anzapfen muss, um eine möglichst große Wirkung zu erzielen. Und so ist bei ihm vieles so grauenhaft, dass die Worte versagen und die Leser sich den Rest hinzudenken sollten. Angstlust wurde dieses Verfahren später genannt. Die schlimmsten Albträume sollten aufgeschrieben werden, um sie auf diese Weise irgendwie therapeutisch in den Griff zu bekommen. Bei George Orwell jedoch tritt die Lust am Grauen hinter der puren, nackten Angst zurück. Wenn der Schrecken in den Albträumen eines jeden lauert, ist das für eine totalitäre Behörde doch eine prima Gelegenheit. Sie kann herausfinden, vor was sich jede und jeder Einzelne am meisten fürchtet. Bei Winston Smith sind es Ratten. Er bekommt einen Käfig auf den Kopf gesetzt.
Diese vor Hunger fast wahnsinnigen Scheusale werden wie Geschosse daraus hervorschießen. Haben Sie je eine Ratte durch die Luft springen sehen? Sie werden ihnen ins Gesicht springen und sich sofort einen Weg hindurchbahnen. Manchmal greifen sie als erstes die Augen an, manchmal wühlen sie sich durch die Wangen und fressen die Zunge.
Die individualisierte Moderne hofft sehr, das kollektive Grauen hinter sich gelassen zu haben. Aber ganz kann sie doch nicht darauf verzichten. Die Schauergestalten des amerikanischen Kinos, wie Michael Myers aus Halloween oder Jason Voorhees aus Freitag der 13., sind nicht nur rücksichtslose Schlitzer und Mörder, die hinter jeder nächsten Ecke lauern könnten. Sie besitzen eine wahrhaft fürchterliche Eigenschaft. Sie sprechen nicht. Kein Wort, keinen Ton. Man kann mit ihnen nicht reden, also sie etwa in Gespräche verwickeln, um Zeit zu schinden, bis die Kavallerie kommt. Und ist das in unserer dauerplaudernden Mediengesellschaft nicht das Grauenerregendste, das das Böse in petto hat?
Mario Scala über die Lust am Grauen, Angstlust. Dass zu wenig gesprochen wird, das kann man zumindest heute nicht behaupten. Die Reaktionen auf die Ankündigung Angela Merkels, den Parteivorsitz abzugeben und sich dann später ganz zurückzuziehen, sorgt für Diskussionen in Berlin und Brüssel, von denen wir schon gesprochen haben. Und auch die Kinderscharen, die zur Stunde wieder von Haus zu Haus ziehen, schweigen nur kurz, um den Schrecken ihrer Halloween-Masken zu verstärken und fordern dann, nur scheinbar fragend, Süßes oder Saures. Professor Manfred Becker-Huberti, katholischer Theologe an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Fallendar. Guten Tag.
Guten Tag.
Warum wollen Vampire, Hexen, Gespenster heute Süßes oder Saures?
Nun, das sind die Reste eines alten Brauches, der mit aller Seelen verbunden ist. Zu aller Seelen war wie bei jedem größeren christlichen Fest den Kindern das Recht gegeben, den Kindern und den Armen zu heischen. Sie durften an die Türe klopfen und fragen, was denn für sie abfällt. Und dazu gab es dann bestimmte Dinge. Es gab zu jedem Fest ein entsprechendes Gebilde Brot, das dazugehörte. Erhalten hat sich das Seelenbrötchen in Süddeutschland, aber auch der Seelenzopf, den es mancherorts gibt, also zwei Teich Stränge, die miteinander, die sich gegenseitig umschlingen, auch gefüllt mit Rosinen, die eben zeigen, dass das Diesseits und das Jenseits eine Verbindung eingehen. Das soll dieser Zopf eben andeuten. Und daneben gab es dann die Möglichkeit, dass man Obst und Bonbons oder Süßigkeiten geschenkt bekam. Daraus ist dann dieser andere Brauch entstanden. Er ist nämlich variiert im einem Bereich, wo die christliche Erinnerung daran verloren gegangen ist, während im christlichen Bereich jemand um ein Geschenk bittet, er heischt, er fleht also darum, ist es in dem anderen Fall ein Druckmittel. Man sagt, ich will was Süßes und wenn nicht, dann drohe ich dir etwas Böses an. Hm. Das ist das, wo der Unterschied besteht.
Sie stellen also Halloween in den Zusammenhang mit Allerseelen. Es steht auch im Zusammenhang mit, also Allerseelen ist am Freitag, Allerheiligen am Morgen. Es ist heute der Vorabend. Es wird ja eigentlich immer gedacht, Halloween sei ein hätte keltische Ursprünge.
Ja, das ist ein gern geübtes Vorurteil. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es ein christliches Fest ist. Sie müssen nur den Namen nehmen. Halloween bezieht sich auf die Hallows, der alte Name für Heilige. Und Halloween ist zusammengezogen das Wort All Hallows Evening. All Hallows Evening ist also der Abend vor Allerheiligen und oder der Abend an Allerheiligen, man kann beides daraus lesen, und ist dann die Zeit, wo das Brauchtum geübt wird, das mit dem Fest in Verbindung steht. Das Brauchtum koppelt immer am Vorabend an. Nikolaus ist nicht der Nikolausabend, ist, wenn der Nikolaus erscheint, ist eben der 5. und nicht der 6.
Aller Heiligen, aller Seelen, Halloween, das sind, so wie Sie das auch beschreiben, alles Feste, die die Vergänglichkeit verdeutlichen, die deutlich machen, es geht etwas zu Ende. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass auch das Leben zu Ende geht.
Ja, das ist eine Deutung. Das ist ursprünglich nicht der Fall gewesen. Allerheiligen ist einmal im Zusammenhang mit Ostern gefeiert worden. Es ist das Nachvollziehen der Freude, des Festes darüber, dass es Menschen gibt, die eben heilig sind, die vor Gott gerecht geworden sind und deren Hilfe man sich vergewissern möchte, indem man sie feiert. Man feiert nicht nur den Namenstag von Martin von Tours zum Beispiel, sondern man feiert ein eigenes Fest für alle Heiligen, damit nur ja keiner vergessen ist. Und das ist entstanden in Verbindung mit der Kirche des Pantheon in Rom, das die erste Kirche war, die den Allerheiligen gewidmet war. Und so ist seit dem Anfang des 7. Jahrhunderts dieses Fest bei uns zu Hause, wandert dann aber aus dieser österlichen Zeit ab, als wir von den Iren hier missioniert wurden. Die nämlich legten dieses Fest in den Jahresanfang. Für sie war der 31.10. Jahresende, der 1.11. Jahresanfang, und genau da legten sie es hin, nämlich, dass man noch einmal nach hinten schaut, ehe man nach vorne geht. Das heißt, ich kann nur nach vorne gut sehen, wenn ich weiß, was ich hinter mir habe. Und so sind die Heiligen die Erinnerung an die, die das Leben geschafft haben, und die aller Seelen erinnern daran, dass es auch Menschen gibt, die möglicherweise sich noch in der Prüfung befinden, ehe sie in das ewige Heil eingehen dürfen. Das sind die Hintergründe. Und dieses zweite Fest aller Seelen, das ist eins, das sehr tief im Volksbewusstsein sitzt, denn an diesem Tag versammelte man sich am Grab der Eltern und feierte dort gemeinsam. Der Friedhof war früher eben auch ein Ort der Lebenden. Dort versammelte man sich um das Grab, man erzählte, man tanzte, man sang, man aß, man trank und beteiligte die Toten auch dabei. Also es gab ein kleines Loch im Grab, wo man dann so etwas auch hineintat, damit die Toten damit essen und trinken können.
Mhm. Dieser
Gedanke ist uralt, der taucht schon im Judentum auf, wo es die Vorstellung gibt, dass am Schabbat die Menschen, die in der Prüfung noch sind, auf die Erde heraufkommen dürfen, an ihren Ort, das ist immer das Grab, und sie dort Wasser trinken dürfen, was ihnen eben sonst verwehrt wird. Und dieses Wasser ist etwas, was ihnen Trost spendet und was ihnen Erleichterung verschafft. Mhm. Deshalb tranken fromme Juden am Schabbat kein Wasser.
Mhm. Sehr interessant. Aller Heiligen, aller Seelen, Halloween, das sind alles Feste, die also mit Vergänglichkeit sich auseinandersetzen, die damit nach hinten blicken, um nach vorne gehen zu können. Man fühlt sich doch erinnert auch ein bisschen an das, was im Moment in Berlin passiert. Ganz herzlichen Dank, Professor Manfred Becker-Huberti, katholischer Theologe an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Fallendar. Noch dazu ist heute Reformationstag, der ja wiederum für Teile der Kirche zumindest für Erneuerung steht. Also Hoffnung ist heute auch dabei.
Dein Seel wird einstens einsam sein, in grauer Grabsgedankenschein. Kein Blick, der aus der Menge weit noch stört, deine Abgeschiedenheit. Sei still in jener öde Weben, das nicht allein sein ist. Es sind die Geister derer, die im Leben vor dir gestanden, ganz gelind, nun wieder um dich. Und ihr Wille umschattet dich. Darum sei stille. Die Nacht wird finster drücken, kein Stern herniederblicken vom hohen Thron im Himmelssaal. Nein, die glanzlos droben ziehen, werden deinem müden Sinn wie ein Fieber und ein Brennen nun und nimmer Ruhe gönnen. Wähnen, das nicht zu verwinden, Visionen, die nicht schwinden. Weichen werden sie von dir nie mehr, wie der Tau vom Grase hier. Die Luft, der Odem Gottes, schweigt. Auf dem Berg der Nebel steigt, schattenhaft, flüchtig, doch ohne zu weichen. Dir ein Sinnbild und ein Zeichen, wie er in den Bäumen schwingt. Geheimnis in Geheimnis dringt.
Geister der Toten, Grusellyrik von Edgar Allan Poe in HR2 Kultur der Tag. Halloween kommt nach Merkel das Grauen. Wer heute 20 Jahre oder jünger ist, hat bewusst nichts anderes erlebt als Angela Merkel. Seit 2005 ist sie Bundeskanzlerin. Besonders dieser Generation steht ein interessanter Übergang bevor, die Ablösung von Mutti, wie Merkel ja viele Jahre im politischen Berlin genannt wurde. Denn was kommt, wenn das Altbekannte, das Verlässliche, die Geborgenheit weg fallen, die Leitplanken, die Heranwachsende so dringend brauchen, die große Ungewissheit und die macht Angst.
Man kennt das aus dem Kino. Alle hocken in der überheizten, gemütlichen Stube beieinander, reden durcheinander, einige lachen, andere streiten oder schlafen, aber alle fühlen sich völlig sicher. Und dann geht irgendwo ein Fenster auf. Ein kalter Luftzug bläst eine Kerze aus. Und wer noch nicht kapiert hat, wird von der Musik mit der Nase oder mit den Ohren darauf gestoßen. Das Grauen schleicht sich gerade auf leisen Sohlen in die Normalität des Alltags. Und diesen Augenblick erleben wir gerade. Etwas beginnt zu fehlen. Etwas, worüber wir uns oft beschwert haben, was uns aber
Gesundheit, Kraft, Zuversicht
gegeben hat. Die gepflegte Langeweile, der schläfrige Pragmatismus, das sichere Bewusstsein, dass alles schon irgendwie seinen Gang gehen wird. Und jetzt fragen wir uns plötzlich, was ist, wenn die Banken wieder krachen? Wer sagt dann
den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind?
Müssen wir bald wieder selber auf unser Geld aufpassen? Was ist, wenn das mit dem Euro den Flüchtlingen der Energiewende nicht läuft? Müssen wir jetzt bald selber darüber nachdenken, wie wir das schaffen? Weil sie uns nicht auf die Schulter klopft und säuselt?
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Ja, es wird schon kühler im Land. Der Muff der Merkel-Zeit, den so viele beklagt haben, verzieht sich. Es riecht schärfer, nach Gefahr. Und wir ahnen, es wird bald nicht mehr reichen, eine Alternativlosigkeit nach der anderen wohlwollend oder nörgelnd an sich vorüberziehen zu lassen, sich über den Merkel-Mehltau aufzuregen, der über allem liegt, und gleichzeitig die Wärme darunter zu genießen. Es reicht aber auch nicht mehr, sich über die Merkel selber nur aufzuregen, denn die ist bald nicht mehr schuld, sondern wieder wir selber. Ja, da pocht das Herz in Geschwindigkeiten, die lange unerreichbar schienen. Und das Hirn windet sich ängstlich angesichts der kommenden Anstrengungen. Mutti will das so, deswegen ist es wahrscheinlich okay. Oder Mutti will das so, deswegen ist es Mist. Mit diesen beiden schlichten Haltungen sind wir lange durchs Leben gekommen. Und jetzt müssen wir womöglich laut und deutlich sagen, was wir wollen und was wir nicht wollen und warum und uns darüber streiten. Und niemand beendet die Diskussionen mit einem besänftigenden:
Das halte ich überhaupt nicht für zielführend.
Nein, wir werden uns wieder unmoderiert und unbehütet gegenüberstehen. Es wird laut werden, ungemütlich, der reinste Horror. Und viele, die jetzt noch denken, endlich, werden dann nach der Mutti rufen. Aber sie wird euch nicht hören.
Rainer dachselt über die Angst vor der muttilosen Gesellschaft. Seit 2005, als Merkel zum ersten Mal den Amtseid ablegte, hat sie es mit 3 US-Präsidenten zu tun gehabt, 4 britischen Premiers und 4 französischen Präsidenten. Kein Wunder, dass das Gefühl entsteht, eine Ära geht zu Ende. Bis heute ist sie 12 Jahre und 343 Tage im Amt. Was sich in der CDU jetzt ändern wird, haben wir schon besprochen. Viel. Und wie verändern sich die anderen Parteien, die politische Landschaft, vielleicht auch die deutsche Gesellschaft? Was bedeutet Merkels Abtritt für Sie? Noch einmal Nico Fried von der Süddeutschen Zeitung. Wenn Merkel bis 2021 Kanzlerin bleibt, dann wäre das zum zweiten Mal eine Amtsperiode von 16 Jahren. Gerhard Schröder war mit 7 Jahren zwischen Kohl und Merkel. Braucht Deutschland jetzt immer lange Jahre denselben Kanzler, selbe Kanzlerin und alles andere macht Angst?
Alles andere macht Angst, würde ich nicht sagen, aber es ist schon so, dass die Deutschen offensichtlich gerne an dem Gewöhnten und Gewohnten festhalten. Das war bei Kohl ganz deutlich. Und die wirkliche Veränderung, die hat eingesetzt in der Regierung Schröder. Man kann ja über Rot-Grün, über diese 7 Jahre viel sagen, aber diese Regierung hat das Land viel tiefgreifender verändert, sowohl wirtschafts- und sozialpolitisch als auch gesellschaftspolitisch, als das die Regierung Kohl vorher oder auch die Regierungen von Angela Merkel danach gemacht haben. In Klammern gesprochen, die Wiedervereinigung war natürlich etwas, was von außen auch kam und insofern eine Veränderung auferlegt hat, aber aus einem eigenen Weltbild heraus hat die rot-grüne Regierung sicherlich sehr viel mehr verändert, als es die konservativen Regierungen gemacht haben. Und damit hängt wahrscheinlich auch zusammen, dass die sich nicht so lange halten können wie eine unionsgeführte Regierung mit einer berechenbaren Führung, sei es Kohl, sei es Merkel, die sich ja in der Weise nicht unähnlich sind.
Was sich wie lange halten kann, hängt ja natürlich auch mit dem Parteiengefüge insgesamt zusammen. Dann schauen wir jetzt nochmal auf die anderen Parteien, außer der CDU, was Merkels Abtritt für die bedeutet. Die SPD wird ja durch die GroKo ohnehin jetzt mit durchgeschüttelt werden, durch diese Verschiebungen auch in der CDU. Wie wird es ausgehen, etwas längerfristig betrachtet? Könnte die SPD auch vom Gerangel bei der Union profitieren?
Also das glaube ich ganz unbedingt. Es ist so, das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wer die neue oder der neue Parteivorsitzende wird. Wenn es Friedrich Merz wird, aber auch wenn es Jens Spahn wird, dann hat die SPD, dann haben aber auch die Grünen in der CDU wieder ein richtig brauchbares Feindbild. Ein Gegner, gegen den man mobilisieren kann, wo man endlich nicht mehr nur untereinander streiten muss, sondern wo man wieder weiß, wo der Feind steht. Das Problem mit Angela Merkel für SPD, aber auch für Grüne war ja, dass nicht nur in der Wählerschaft, sondern bis tief in die Parteien hinein sie einen unheimlichen Respekt beim politischen Gegner sozusagen genossen hat. Gerade in der Flüchtlingspolitik hat man ja gesehen, dass die Unterstützung aus der SPD und mehr noch aus den Reihen der Grünen viel stärker für Merkel war als aus den eigenen Reihen. Und das ist etwas, was dann ausläuft. Man wird sich dann viel stärker auf die neue Führungsfigur konzentrieren.
Und ist aber als Koalitionspartner vielleicht schwieriger.
Ja, das stimmt, aber trotzdem glaube ich, je weiter wir dann auch auf die nächsten Wahlen zukommen, und Sie haben ja auch gefragt, wie wird sich das mittel- und langfristig dann entwickeln, ist das, glaube ich, schon ein Vorteil für die SPD als noch Regierungspartei, aber auch für die Oppositionspartei, die Grünen. Es ist ja so, Streit allein, davon profitiert man nicht. Das hat man ja jetzt gesehen, solange Merkel und Seehofer dauernd im Clinch lagen, das hat die SPD mit reingerissen. Aber Seehofer ist natürlich auch immer ein Auslaufmodell gewesen. Wenn jetzt der Streit weitergeht mit einer künftig starken Figur, der eigentlich auch die Zukunft gehören soll, dann kann sich eine Partei wie die SPD schon besser als ein Hort der Stabilität und der Verlässlichkeit inszenieren. Aber Voraussetzung ist immer, dass die Partei ihren eigenen Streit sowohl über die politische Ausrichtung als auch über die Zugehörigkeit zu dieser Koalition beilegt. Und da muss ich ehrlich sagen, da sehe ich eigentlich fast das größere Problem. Wenn sie das hinkriegt, kann sie aus dieser Polarisierung mit einer künftig anderen CDU durchaus auch Profit schlagen.
Wird denn Herr Seehofer das Ganze überleben?
Nein, das ist, glaube ich, eine Frage von Tagen, wann Herr Seehofer zurücktritt, als Parteivorsitzender zumindest. Er hatte ja gesagt, dass er den Übergang in der CSU noch machen will, aber dass er jetzt bleibt, nachdem selbst Angela Merkel angekündigt hat zu gehen, das halte ich für ausgeschlossen.
Sie haben eben gesagt, als Reizfigur wären natürlich Merz oder Spahn gut für SPD, Grüne, sich daran abzuarbeiten. Auch für die Linke würde das sicher als Feindbild besser funktionieren. Aber für Grüne oder SPD wiederum wären dann Bündnisse in Zukunft schwieriger.
Ja, aber ich glaube, dass das eher zu einem Zusammenschluss des sogenannten linken Lagers, also Zusammenschluss vielleicht ein großes Wort, aber wieder eine Wiederannäherung eher führen kann. Also es ist ja nicht so, wenn Sie zum Beispiel mal nach Hessen schauen, dass diese Parteien jetzt allzu weit von einer eigenen Mehrheit weg gewesen wären, SPD, Grüne und Linke. Und da ist ja unglaublich viel Bewegung drin. Also ich meine, diese ganze Geschichte, dass die Grünen jetzt so stark sind, das hatten wir ja vor einigen Jahren schon mal und dann sind sie ganz tief wieder abgesunken. Und das Gleiche kann natürlich auch bei der SPD passieren, in alle Richtungen. Das ist einfach nicht mehr so stabil, wie es früher war. Und aus bestimmten Personen und Konstellationen heraus können sich da sehr schnell neue Mehrheiten entwickeln und auch neue Koalitionsmöglichkeiten.
Für alle Gespenst scheint aber noch im Moment zu sein, dass es Neuwahlen geben könnte, oder?
Das wäre sicher im Moment ein großes Problem. Der wahrscheinlichste Fall ist ja, dass die SPD sagt, also die Basis insbesondere, ich glaube die für die Koalition verantwortlich sind, sehen das nicht so, aber die Basis scheint eine sehr starke Tendenz dahingehend zu haben, aus der Koalition rauszugehen. Das kann die SPD noch eine Weile moderieren, die SPD-Führung von Nahles und auch Herr Scholz und die Minister und auch die Ministerpräsidenten, die da eine wichtige Rolle spielen. Aber ob das auf Dauer gut geht, weiß ich nicht. Es wäre schon gut, wenn diese Regierung jetzt das tatsächlich mal hinkriegt, was Angela Merkel mit diesem Schritt ja auch verbindet, nämlich dass man mal etwas mehr in Ruhe regiert. Es ist ja nicht so, dass nichts gemacht wurde in den letzten Monaten, es ist nur völlig untergegangen in diesem dauernden Streit. Das würde auch der SPD nützen und dieser innerparteilichen Debatte, aber ich sage nicht, dass das ein leichtes Unternehmen ist.
Also das Herannahen der dunklen Zeit, das manche sehen, wird auch durchaus durch andere relativiert. Die sehen das Licht, das den Weg weist und so wie viele Halloween-Kürbisse, die im Moment vor der Haustür stehen. Nico Fried von der Süddeutschen Zeitung, vielen Dank. Und das war der Tag für heute. Es ist Halloween, es ist dunkel draußen, es ist Merkel-Dämmerung. Kommt nach Merkel das Grauen, haben wir deswegen gefragt und müssen feststellen, noch ist alles offen. Wir werden erst klar sehen, wenn die Gespenster sich wieder verzogen haben. Das wird vielleicht nach dem CDU-Parteitag am 7. Dezember sein. Bis dahin gilt übrigens allgemeine Vorsicht, denn es ist statistisch nachgewiesen, dass die Unfallgefahr an diesen Gruseltagen eklatant erhöht ist. Zu viele schlecht orientierte Fußgänger sind auf den Fahrbahnen, die durch Masken und Schminke nicht klar sehen können. Meandernde Geister sozusagen. Den Überblick zu behalten ist vielleicht ja dann auch nach dem CDU-Parteitag leichter. Unsere Sendung können Sie nachhören wie immer unter hr2.de, auch lange nach Halloween, oder Sie finden sie in der ARD-Audiothek unter der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.